ARD.
Ich würde gern die Zeit erleben, in der ich für jemanden stimme und nicht immer gegen jemanden. Das ist mein Traum.
Ich habe euch vor 8 Monaten gesagt, dass es sehr, sehr knapp wird. Und es ist sehr knapp geworden. Während des Gesprächs bei mir bei YouTube habe ich vor, Ihnen eine Erklärung zur Unterschrift vorzulegen mit Themen, die für meine Wähler wichtig sind.
In Polen.
Witam i zapraszamy do in Polen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus dem ARD-Studio Warschau. Wir sind eure Corris, Christine Joachim und Martin Adam. Und wir berichten hier alle 2 Wochen für euch darüber, welche Entwicklungen Polen nimmt.
Das ist natürlich immer spannend, aber gerade jetzt noch einmal besonders. Denn die erste Runde der Präsidentschaftswahl ist durch und es gibt dringend Redebedarf.
In der ersten Runde des Kampfes um den Präsidentenpalast gibt es wie erwartet kein K.O. Rafał Trzaskowski, der Kandidat von Tusks Bürgerplattform, hat zwar erwartungsgemäß gewonnen, für eine absolute Mehrheit hat es aber nicht gereicht. Karol Nawrocki, der Kandidat der PiS, ist mit nur geringem Abstand Zweiter geworden. Es geht also in Runde 2 in die Stichwahl.
Und die Kandidaten der extrem Rechten haben überraschend stark abgeschnitten. Mehr als jeder 5. in Polen hat rechtsextreme und offen antisemitische Kandidaten gewählt.
Darüber müssen wir reden. Und darüber, was das jetzt für Trzaskowski und Nawrocki in der Stichwahl bedeutet. Wer hat die besseren Karten und was steht auf dem Spiel für die Regierung von Donald Tusk? Könnte der Ausgang dieser Präsidentschaftswahl das Ende seines proeuropäischen Projektes bedeuten?
Unseren Podcast mit all seinen bisherigen 44 Folgen gibt es in der ARD Audiothek und auf allen anderen großen Plattformen. Alle 2 Wochen kommt eine neue Folge. Hört uns, abonniert uns gern und wenn ihr mögt, gebt uns auch ein Like.
Eine unserer Hörerinnen, Ute, hat schon ganz ungeduldig auf Social Media nachgefragt. Zitat, Erläuterung in Polen, wann? Fragezeichen. Liebe Ute, die Antwort lautet jetzt.
Kapitel 45. Kein K.O. in Runde 1.
Hallo, sag ich. Wir sind wieder unterm Dach.
Guten Tag.
Und diesen schönen Titel, den ihr eben gehört habt, haben wir unserem tollen Gast zu verdanken. Wir sind nämlich zu dritt. Hallo Martha.
Hallo Martha.
Hi, witam was.
Martha ist normalerweise in Köln beim WDR. Ihr kennt Martha vielleicht. Martha Wilczynski war lange Zeit Korrespondentin in Moskau und ist jetzt Teilzeitkorrespondentin in Warschau.
Ganze 10 Tage, aber voll Dröhnung.
Wir sind dir sehr, sehr dankbar. Wir wollen ja auch immer so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, wie viel denn hier los ist in so einem kleinen ARD-Studio, weil Christine und ich dann normalerweise wirklich zwischen live schalten und Beiträge schneiden und
Interviews machen
und nebenbei überhaupt noch mitkriegen, was passiert, dass wir das auch erzählen können hin und her und sind dann sehr dankbar, wenn jemand herkommt und uns ein bisschen hilft. Und Martha hat das gemacht.
Und ich weiß ja, dass ihr hier mal esst im Podcast und ich habe was mitgebracht, wirklich nur was Kleines, aber es steht für mich für das Highlight mitunter dieser Wahlberichterstattung.
Prinzer Bolo. Ah, im Chor.
Der allseits beliebte und bekannte Schoko-Waffel-Knusperriegel aus Polen.
Prinze Polo ist nicht nur eben dieses kleine Waffelchen, Werbeblock Ende. Es steht auch für einen der Kandidaten, die jetzt bei der Präsidentschaftswahl angetreten sind.
Der Wahlriegel.
Der auf dem Basar verkauft wird. Erklärt ihr ihn. Ihr kennt ihn schon besser und dann können wir ja die Codes auflösen.
Ihr erinnert euch vielleicht daran, wir hatten auch im Kontext der Parlamentswahl damals, glaube ich, darüber gesprochen. Es gibt auch in Polen gesetzlich vorgeschriebene Wahlruhe am Samstag und am
Wahlsonntag selbst.
Wo niemand, also nicht nur die Parteien selbst, sondern auch Privatleute eigentlich nicht mehr öffentlich, also in Form von Publikationen und so, irgendwie Wahlwerbung machen können. Also es ist auch rechtlich nicht zulässig, zum Beispiel ein Foto von einem ausgefüllten Wahlzettel zu posten.
Als Beeinflussung sozusagen.
So, jetzt reden die Leute natürlich trotzdem drüber.
Dafür sind sie sehr kreativ. Sie haben sich nämlich Codes ausgedacht. Also das heißt, jeder Kandidat, auch bei dieser Wahl, ist ein bestimmter Gegenstand und wird auf einem Basar verkauft und hat einen bestimmten Preis. Mhm. Und dieser Preis entspricht dann immer der Prozentzahl, bei der dieser Kandidat gerade liegt. Denn es gibt offensichtlich, so ist so ein bisschen unsere Interpretation, einige Mitarbeitende von Wahlforschungsinstituten, die offensichtlich da nicht so ganz geduldig sind mit der Verkündung dieser Ergebnisse, sondern die geben immer mal so schon so ein bisschen zwischendurch was raus in Form von Informationen aus dem vom Basar.
Da stand dann durchaus die letzte Umfrage auf dem Markt. Ja. Da haben 120.000 Händler teilgenommen. Und der Preis für Prinze Pollo in diesem Fall, Rafał Trzaskowski, liegt gerade bei, was weiß ich, 35 Zloty oder so. Was dann eben heißt, ne, er liegt bei 35%. Prinze Pollo, weil Trzaskowski bei einem Wahlkampfauftritt darüber sprach und sagte, das ist quasi eine polnisch-amerikanische Kooperation und rababa, rababa, das war sein Thema und seitdem ist er Prinze Pollo.
Das plakativste ist Grzegorz Braun, der ist ein Feuerlöscher.
Mhm. Okay. Werden wir heute noch darüber sprechen, warum?
Karol Nawrocki ist Wrocki, das sind Rollschuhe.
Nur wegen des Namens.
Wrocki, Wrocki. Ah, okay, okay. Mhm.
Dann gibt es Hulaj Noga, den Roller, weil Sławomir Mentzen, über den wir auch sprechen, immer mit dem Roller angeblich unterwegs ist.
Dann gibt es die Legosteine. Genau. Das ist Adrian Sandberg, weil er der große Däne genannt wird, Potenzne Dunchik. Und Legosteine kommen ja aus Dänemark.
Genau, also Sandberg ist in Dänemark geboren.
Genau.
Rustecki, das, die Taschentücher waren Hovnia, der bei einem früheren Auftritt irgendwann mal über die Verfassung gesprochen hat und dabei so gerührt war, dass ihm Tränen kamen und er ein Taschentuch brauchte. Also so hat quasi, gibt's Chiffres für alle Kandidatinnen und Kandidaten. Und du hast uns die Trzaskowski-Chiffre mitgebracht.
Und
vielen Dank.
Danke.
Gerne.
So, während ihr kaut, können wir schon mal unser kleines Spiel anfangen. Wir haben nämlich ein kleines Spiel vorbereitet, ein Ratespiel. Solltet ihr die Töne schon kennen aus der Berichterstattung der letzten zwei Tage, dann tut einfach so, als wüsstet ihr nicht mehr, von wem die wann wo abgegeben wurden. Weil wir müssen noch mal so ein bisschen rekapitulieren, wer hier eigentlich angetreten ist, was das für Kandidaten waren. 13 an der Zahl, die gehen wir jetzt nicht alle durch, aber die wichtigsten, die eine Rolle gespielt haben. Ihr könnt das im Detail noch mal nachhören in der letzten Folge von vor zwei Wochen, von der ich schon nicht mehr weiß, wie sie hieß, aber da ging es um die Präsidentschaftswahl. Und wir haben auch schon mal eine grundsätzliche gemacht im Dezember, als der Wahlkampf losgegangen ist. Wir spielen jetzt nicht, wer hat's gesagt, sondern wen hat die Person gewählt. Und wir fangen an mit Ola. Ola sagt, sie hat ihren Kandidaten gewählt, weil... Weil das die Zukunft ist, an die ich glaube und die ich mir für mich und meine Kinder wünsche. Wir erwarten jedoch, dass der Wandel, für den wir bei der letzten Parlamentswahl gestimmt haben, mit einem Präsidenten, der mit der Regierung zusammenarbeitet, endlich eine Chance hat.
Okay, das ist einfach. K.O.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, für klar. Die Zusammenarbeit eben. Mit der Regierung, für die wir gestimmt haben.
Rafał Trzaskowski, der Frontrunner in den Umfragen. Über die Ergebnisse werden wir noch sprechen. Also Ola hat ihn unterstützt. Wir haben Alicja getroffen und die ist für folgenden Kandidaten. Ich finde, das ist der einzige Mensch, der imstande ist, Polen aus diesem Sumpf zu führen, in dem es sich befindet. Polen erlebt seit Jahren wieder Teilungen. Meiner Meinung nach ist er der Einzige, der sich der EU-Kolchose stellt, dem Judeo-Kommunismus und der Verbreitung der LGBT-Ideologie in Polen. Polen soll wieder für Polen da sein und nicht für alle außer den Polen.
Zwei hätte ich in der engeren Auswahl.
Ich auch. Also ich würde entweder sagen Sławomir Mentzen, der rechtslibertäre Kandidat. Auf der anderen Seite, wenn es um Judeo-Kommunismus geht, da wäre ich doch eher bei Grzegorz Braun.
Eurokolchose, auch ein ganz starker Hinweis. Es war Grzegorz Braun.
Der hat ja auch ganz gern mal so eine Europaflagge verbrannt im Wahlkampf.
Wir werden ihn heute noch kennenlernen. Renata hat auch gewählt. Ich bin enttäuscht von der Regierung. Ich stehe eher der Mitte nah und habe nicht für Herrn Mentzen gestimmt. Ich würde gern die Zeit erleben, in der ich für jemanden stimme und nicht immer gegen jemanden. Das ist mein Traum. Seit der ersten freien Wahl 1989, als wir dafür gestimmt haben, war jede Wahl danach gegen etwas.
Also 1989
war die erste halbfreie Wahl in Polen und sie haben für Solidarność und gegen die Einheitspartei gestimmt, das meint sie. Für wen hat sie diesmal gestimmt?
Das finde ich echt schwer jetzt.
Ich frage mich, ob sie dann trotzdem Nawrocki gewählt hat.
Sinischin.
Joanna Sinischin, eine Kandidatin, über die wir heute nicht so richtig reden werden, weil sie 0, irgendwas Prozent bekommen hat, die sich selbst als Revolutionärin bezeichnet. Eine sehr sympathische ältere Dame, die seit Ewigkeiten für die linke Politik macht. Also sich auf jeden Fall nicht als Mitte versteht, aber mit dem fantastischen Werbeslogan Kochani niech będzie moc z Swami. Also ihr Lieben, möge die Macht mit euch sein. Wahlkampf machen.
Ja, also ich meine, wenn man so gar nicht weiß, wen man wählen soll.
Na, wer steht als dritter Weg in der Mitte zwischen Peace
so,
und K.O.?
Stimmt, siehst du, ey, wie konnten wir denn Hovhaufnia vergessen?
Shimon Hovhaufnia, ja. Über den wir schon oft gesprochen haben, auch im Kontext von Sejm Flix, der Sejm Marszał, der Präsident des polnischen Parlaments, der ja mal angetreten ist. Und auch das jetzt wieder versucht hat, um sich als Alternative zu diesen beiden großen Parteien PiS und K.O. Zu präsentieren, war die Stimme von Renata Sebastian. Ich hoffe, dass die derzeitige Regierungskoalition nicht bis zu Ende regiert. Und ich hoffe, dass der Präsident einer anderen Partei angehört als die derzeitige Regierungskoalition. Denn die Macht kann nicht in einer Hand liegen.
Nawrocki. Weil das war irgendwie deren Punchline irgendwie. Zur Zeit der Peace war das kein Problem.
Ja, wir werden auch noch andere Widersprüche dieser Art heute hören. Okay, Nawrocki ist als Antwort eingeloggt. Martha?
Ich überlege auch, es könnte natürlich auch Sandberg sein, so für die Auflösung generell des Duopols und mehr des Checks and Balances, wofür das Präsidentenamt eigentlich gedacht ist.
Interessant, ihr liegt beide komplett daneben. Es war Womir Menzin, der rechtsextreme Konföderatia-Kandidat. Wojciech hat gestimmt, das ist wieder ein bisschen einfacher. Also er sagt, ich habe für, dann sagt er den Namen, gestimmt. Weil ich niemanden sehe, der wirklich Präsident werden will und für den ich meine Stimme abgeben könnte. Ich stand vor der Wahl, entweder für ihn zu stimmen oder eine ungültige Stimme abzugeben.
Ah, der Spaßkandidat.
Ja,
irgendwas mit S.
Stanowski.
Stanowski, ja, danke.
Den hatten wir in der letzten Runde, in der letzten Podcast-Runde mit drin. Ein Medienunternehmer, der von sich selbst sagt, er ist eigentlich angetreten als der inkompetenteste aller Kandidaten, um aber dann festzustellen, dass die anderen auch alle inkompetent sind. Und das alles so ein bisschen zu so einer Show gemacht hat und die anderen vorführen wollte und das auch geschafft hat.
Schön war übrigens sein Wahlwerbespot, wo er in so einem KI-Video auf einem Drachen die polnischen Lüfte reitet und sagt, Polen braucht einen Helden. Also.
Und als letztes haben wir Daniel. Das Wichtigste ist das Wohl der polnischen Bürger und Polens. Ich denke, die Gesellschaft wird sich doch noch für einen Kandidaten entscheiden, der für Polen ist und nicht dagegen.
Okay, jetzt aber Nawrocki.
Karol Nawrocki, der Kandidat der PiS. Das war also der Morgen der Wahl.
Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat jetzt die meisten richtigen?
Ist ein Teamsport. Aber diese Namen, die ihr jetzt gerade gehört habt, plus Magdalena Biejat und Adrian Sandberg, da haben wir einfach noch keine Wähler getroffen, offenbar. Um die wird es heute gehen.
Also wir waren an diesem Tag, ja am Sonntag, alle im Studio und haben hier gewartet und vielleicht noch Vorabberichte fertig gemacht, wie auch immer. Und je näher es an 21 Uhr, also an den Moment zulief, wo die Wahllokale dann endlich geschlossen waren, man hat es schon gespürt, also ich wurde echt immer nervös. Es war mega aufregend. Und dann 21 Uhr gingen die Balken hoch und ich glaube, wir waren alle ziemlich überrascht. Also nicht nur, dass das so knapp war, sondern auch über die Ergebnisse, die da noch so zu sehen waren. Am nächsten Morgen dann die offiziellen Ergebnisse. Also auf Platz 1, wie erwartet, Rafał Trzaskowski mit gut 32%, ganz dicht gefolgt von Karol Nawrocki, 29,5%. Dann Sławomir Menzin, der Kandidat der Konföderacja mit fast 15%, gefolgt von Grzegorz Braun, über 6%. Und dann, wir haben es schon angesprochen, Shimon Hołownia, 5%. Und dann kommen die weiteren Kandidaten, Sandberg, Biejat, die alle um die 4-5% liegen.
Und ich fand tatsächlich das Interessante, nachdem diese Ergebnisse erschienen sind, also sowohl diese Nachwahlbefragung als auch jetzt das Endergebnis, die unterscheiden sich ja nicht mehr groß, haben wir ja alle erstmal so auf die Spitze geguckt. Mhm. Ne? Wo ist Trzaskowski, wo ist Nawrocki? Eben der Abstand ist viel kleiner geworden, als die Vorwahlumfragen gezeigt haben. Und dann erst so einen Moment später sieht man, wer auf Platz 3 und 4 ist. Ja. Und das war für mich so ein absolutes, na, Aufwachen ist jetzt das falsche Wort. Es ist aber sehr, sehr wichtig, wer jetzt da nachkommt, weil eben Menzin und Braun ja gemeinsam auch 21% kriegen. Und das ist nicht wenig.
Ich habe erstmal gar nicht so weit gedacht, erstmal, wie verteilen sich jetzt die Stimmen dann im zweiten Wahlgang, sondern ich war erstmal echt geschockt, wie viele Leute hier im Land so extrem rechts wählen.
Das 21%, jeder und jede Fünfte, das, ich meine, man muss das einfach in Menschen übersetzen, hat Kandidaten gewählt, die ein Anti-Anti-Anti-Wahlkampf gemacht haben. Antisemitisch, antieuropäisch, Anti-Migration.
Antisystem eigentlich.
Antisystem, Anti-Rechte von sexuellen Minderheiten. Mhm. Also berühmt ja der Ausspruch von Sławomir Mentzen in einem früheren Wahlkampf. Wir wollen einen Polen, was hat er gesagt, ohne Schwule, ohne Juden, ohne Europäische Union und ohne, weiß ich gar nicht, Deutsche wahrscheinlich oder so.
Ja, einer, der gesagt hat im Wahlkampf, dass Vergewaltigung ein unangenehmes Ereignis ist, oder was, wie hat er das gesagt?
Eine Unannehmlichkeit.
Ach, eine Unannehmlichkeit, genau. Für so jemanden haben die gestimmt. Und zwar bei Mentzen waren das tatsächlich auch von den jungen Wählern, also 18- bis 29-Jährige, 36% haben
das. Der stärkste Kandidat bei den Jüngeren. Ich meine, 29, das sind keine Kinder mehr. Mhm. Ne?
Aber ich fand jetzt auch Grzegorz Braun mit 6%. Ja. Also der Mann ist bekannt dafür, dass er mit einem Feuerlöscher einen Chanukka-Leuchter gelöscht hat und hat das ja quasi zu seinem persönlichen Meme erklärt. Mhm. Also er spricht wirklich vom Ruch Gachnizowe, also von der Feuerlöscherbewegung. Also dass Menschen für so einen ihre Stimme abgeben, das sagt ja auch sehr, sehr viel über die Haltung überhaupt zum politischen System aus.
Die zweite Überraschung für mich war Nawrocki selbst, der, auch darüber haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen, ja immer deutlich unter diesem Stammwählerpotenzial der PiS liegt. Wir müssen immer davon ausgehen, dass etwa 30% der polnischen Wählerinnen und Wähler zur PiS halten. Und eine Kollegin von uns im Studio sagt, die PiS könnte einen Hamster aufstellen und der würde trotzdem mit 30% gewählt werden, weil das ist einfach, das funktioniert auch wie eine Glaubensgemeinschaft. Das hat was mit Identität zu tun. Und Nawrocki war die ganze Zeit bei, ja, auch mal bei 27% in den besseren Umfragen, aber auch viel auch so bei 23, 24%. Das ist dann jetzt doch 29,54, also 30% geworden sind, bestätigt dann, wenn es drauf ankommt, die PiS-Leute gehen wählen. Auf die kann man sich verlassen. Ich fand danach interessant, Wojciech Rafałowski ist ein Politologe hier an der Uni Warschau und der liest gerade dieses starke Ergebnis für Mentzen und dann Adrian Sandberg. In dieser jungen Wählerschaft ist er der zweitstärkste mit fast 20%. Erst Mentzen mit 36, rechtsextrem, Sandberg ziemlich weit links außen mit fast 20%. Rafałowski liest das so, dass er sagt, die jungen Menschen in Polen wollen diese ewige Dauerfehde zwischen PiS von Jarosław Kaczynski auf der einen Seite und Bürgerkoalition von Donald Tusk auf der anderen Seite. Zwei Menschen, die schon aktiv waren in der Politik, als die Altersgruppe bis 29 zur Welt gekommen ist, das wollen die nicht mehr. Da haben die keinen Bock mehr drauf. Die sind genervt und dann scheren sie eben aus und dann wählen sie rechtsextrem oder links, weiß ich nicht, ob man sagen kann extrem, links außen auf jeden Fall.
Also das gab ja auch genug Kommentatoren und politische Beobachter, die das so gedeutet haben, dieses starke Ergebnis für die Rechten, für die Rechtsextremen, dass das auch ein bisschen am Wahlkampf von Trzaskowski selbst lag, also vom Kandidaten der K.O. Denn er ist ja auch mit seiner Rhetorik schon in den nationalistischen Tonfall gegangen, so in den letzten Zügen des Wahlkampfs. Wir wissen ja alle, das kennen wir auch aus Deutschland, dass das im Zweifel dann doch wieder nur bei den rechtsextremen Parteien einzahlt, weil es einfach als normal gilt, so zu reden und diese Ansichten zu haben und dann wählt man halt dann doch lieber gleich das Original.
Und wenn es den Rechten nicht geholfen hat, es hat in jedem Fall Trzaskowski selbst geschadet, da in diese Richtung zu rutschen, weil er ja vorher wirklich bekannt war als das liberale Gesicht Polens, der polnischen Politik. Man kennt ihn ja hier als Warschauer Bürgermeister und ich habe auch am Morgen nochmal so eine Analyse gehört, wo es hieß, dass er eben einerseits so ein bisschen nach rechts gerückt ist, andererseits mit seinem Liberalismus versuchte, niemanden mehr zu verprellen, weil genau das ist es halt, dass er die Sorge haben konnte, dass er dann in Polen doch eine Drehung too much ist, zu viel. Also beim Warschauer Großstadtpublikum kommt er eben an, aber nicht im ganzen Land. Und dass er so richtig grau geworden ist, dass er Angst hatte, noch irgendwelche Fehler zu machen. Nur genau das war dann dieser Fehler. Und jetzt, wo er gemerkt hat, damit hatte er keinen Erfolg, hat er nach der Wahl erklärt, er wolle sich jetzt um die Liberalen, die Linken und die Jugend kümmern. Und das ist jetzt auch so der Punkt, wer soll ihm das dann jetzt noch abkaufen?
Das war Anna Siverska ist eine Politologin von der Uni Rzeszów, die sagte davor, Trzaskowski, hör auf, so zu tun, als seist du weniger intelligent und weniger progressiv, als du bist, weil es dir keiner abkauft. Ja. Mhm. Gleichzeitig haben dieselben Leute die ganze Zeit gesagt, Trzaskowski muss schauen, dass er eben nicht nur für Warschau Wahlkampf macht. Ja. Und Trzaskowski gilt eben in den ländlichen Gebieten als Großstadtschnösel. Und dann kann die PiS erfolgreich ihn damit torpedieren, dass sie ihn Herrn Bonjour nennt, weil er eben auch Französisch spricht. Ich hätte jetzt Trzaskowski auch nicht abgenommen, wenn er jetzt so sich für die Integration von Geflüchteten ausgesprochen hätte, wo er gleichzeitig Kandidat einer Regierungspartei ist, die das Asylrecht an der Ostgrenze ausgesetzt hat, die das Dublin-Abkommen aufgekündigt hat. Ich habe Trzaskowski gar nicht als so außergewöhnlich weit rechts außen gemessen an der Linie der Regierungspartei wahrgenommen. Als Trzaskowski da stand, ist vielleicht wichtig auch zu sagen, wo er stand nämlich nicht in Warschau, ist ihm vorgeworfen worden, als er das erste Mal kandidiert hat. 2020 wollte er auch schon Präsident werden. Er hat ganz, ganz knapp verloren gegen Andrzej Duda und hat seine Wahlparty in Warschau gemacht, einem ziemlich hippen Ort. Und dann hieß es, siehste, Großstadtschnösel. Also ist Trzaskowski diesmal losgefahren nach Sandomierz, eine deutlich kleinere, deutlich ländlichere Stadt, kann man das sagen, eine ländliche Stadt. Aber ihr wisst, was ich meine, keine Großstadt. Dann kamen die Wahlergebnisse. Und auch Trzaskowski ist direkt wieder in Kampfmodus gegangen.
Ihr Lieben, wir sind losgegangen, um zu siegen. Ich habe euch vor 8 Monaten gesagt, dass es sehr, sehr knapp wird. Und es ist sehr knapp geworden. Ich freue mich sehr, dass ich den ersten Wahlgang gewonnen habe, aber vor uns liegt viel Arbeit.
Und Trzaskowski hat am Montag dann gesagt, wir stehen vor der Wahl zwischen dem normalen und dem radikalen Polen. Radikal Nawrocki, normal Trzaskowski. Aber so eine richtige Strategie? Weiß ich nicht, sehe ich da noch nicht.
Normal ist, das ist ja echt interessant, dass er jetzt mit normal ankommt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich fand am Wahlabend vor allem interessant, so dieses, wir haben gewonnen, das klang für mich noch so ein bisschen, als müsste er das gerade sich selbst erzählen. Als wäre ihm eigentlich schon klar, gut, er ist zwar auf Platz 1, aber so wirklich gewonnen hat er ja nicht. Und für mich ist tatsächlich tragender dieser Punkt, vor uns liegt sehr, sehr viel Arbeit, weil genau darum geht es ja jetzt, die Leute zu überzeugen. Und er wird Leute überzeugen müssen.
Ich fand, Karol Nawrocki wirkte da deutlich überzeugter von seinem Sieg auf Platz 2. Nawrocki ist nach Gdansk gefahren, in die Stocznia, in die Werft. Also da, wo Lech Wałęsa, da, wo die Solidarność 1980 gestreikt hat und eben die große antikommunistische Freiheitsbewegung losgegangen ist. Und diese Symbolik hat jetzt Nawrocki nutzen wollen.
Rzeczywiście.
Die Wahlen waren die ungerechtesten der letzten 35 Jahre. Es waren unehrliche Wahlen, ein Strom an Propaganda und Lügen, finanziert von staatlichen Stellen. Institutionen des polnischen Staates wurden zum Kampf gegen den bürgerlichen Kandidaten genutzt. Der PiS, die mich unterstützt, wurden die Subventionen gestrichen. Und was? Und nichts. Wir sind da und wir werden siegen.
I co? I nic? Jesteśmy i wygramy!
Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, als er das gesagt hat, der bereitet schon den Boden dafür vor, das Wahlergebnis anfechten zu können.
Ja, gut, ich fand es auch ein bisschen peinlich eigentlich, so einzusteigen. Da bist du jetzt irgendwie in so einer relativ starken Position. Bisher war Trzaskowski der Frontrunner und Nawrocki musste irgendwie hinterherrennen. Jetzt bist du als Nawrocki in der Position, wo Trzaskowski der Gejagte ist und du wirklich gute Chancen hast, auf einmal Präsident zu werden. Und dann sagst du, die waren alle so unfair zu mir, das war so gemein. Nur ganz kurz, damit das nicht einfach so stehen bleibt. Das, was er hier aufzählt, ne, der PiS wurden die Subventionen gestrichen. Wir haben diese Folge gemacht, Kaczyński kämpft, heißt die. Das lohnt sich da nochmal reinzuhören, weil natürlich der Partei keine Subventionen im Wahlkampf gestrichen wurden, um Nawrocki zu behindern, sondern weil sie, während sie an der Macht war, staatliche Gelder in hohem Bausch ausgegeben hat für sich selbst und ihren eigenen Wahlkampf und ihre Bedürfnisse und da auch immer noch Verfahren laufen und sie deshalb weniger staatliche Zuschüsse bekommt.
Und das, wenn er sagt, die Institutionen des polnischen Staates wurden zum Kampf gegen ihn benutzt, damit meint er eben den Geheimdienst, dem er ja vorwirft, dass die gegen ihn sozusagen Untersuchungen eingeleitet haben im Fall dieser Wohnung, diese Wohnungsaffäre. Über die haben wir auch in der letzten Folge gesprochen.
Aber er ist der Kandidat der PiS, der Partei, die hier 8 Jahre lang mit absoluter Mehrheit regiert hat und alles, was sie hatte, gegen ihre politische Konkurrenz ins Feld geführt hat. Und zwar tatsächlich mit Geheimdiensten und illegalen Abhöraffären und mit dem staatlichen Fernsehen, dem öffentlichen Fernsehen, TVP und den Radios, die die Gegenkandidaten beleidigt haben. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen 2023 bei der Parlamentswahl. Dann als PiS-Kandidat zu sagen, das war die unfairste Wahl seit 35 Jahren, daher brauchst du schon echt entweder viel Rückgrat oder ein ganz kurzes Gedächtnis.
Ja, aber es ist ja gleichzeitig auch wiederum so ein Signal an die Wählerschaft. Wir sind mit Dreck beworfen worden, vermeintlich, und trotzdem stehe ich hier und bin zwar nicht auf Platz 1, aber sehr, sehr, sehr knapp davor.
It's all he needs.
Und was ich auch total interessant fand, sowohl bei Trzaskowski in Sandomierz als auch bei Nawrocki in Danzig, hat die Menge, also die Unterstützer, haben Zwyciężymy, werden siegen skandiert. Aber bei Trzaskowski war das so ein bisschen zurückhaltend und bei Nawrocki, da war so richtig Dampf dahinter. Also man merkt genau, was du eben sagtest, Martin, dieser Angriffsmodus. Also der überträgt sich richtig.
Gut, was passiert also jetzt? Stichwahl in zwei Wochen,
also mittlerweile also anderthalb eigentlich.
Und dann ging die große Rechnung los, sobald die ersten Zahlen da waren.
Gucken wir auf das Regierungslager. Also sind ja mehrere Kandidaten aus den Parteien, die in der Regierung sind, angetreten. Und jetzt könnte man davon ausgehen, dass wenn die Wähler sich jetzt alle auf Rafał Trzaskowski konzentrieren, dann liegt man, glaube ich, so bei 48%.
Magdalena Biejat.
Ach, Sandberg ist ja noch mit, der gehört gar nicht dazu, stimmt.
Wenn die das alles zusammenrechnen, dann ist er bei unter 40% immer noch.
Ah, krass.
Und er braucht 50, also die 51, er braucht die absolute Mehrheit. Wenn Adrian Sandberg, über den wir gleich noch sprechen werden, der linke Kandidat, der zwar damals dessen Partei Razem mitgewählt wurde, der aber seine Partei relativ schnell aus der Koalition rausgeführt hat, 2023. Wenn die noch mitstimmen, dann ist er so bei knapp unter 45. Reicht immer noch nicht. Also bei Trzaskowski ist schon wirklich die Frage...
Wo holt er sich die Wähler her? Weil die Frage ist ja auch, die Wahlbeteiligung lag, glaube ich, bei gut 67%, was für polnische Verhältnisse und für eine Präsidentschaftswahl schon sehr, sehr gut ist. Also man kann nicht davon ausgehen, dass er jetzt noch groß aus dem Nichtwählerspektrum
ein bisschen geht sie hoch wohl immer in der zweiten Runde. Das war beim letzten
Aber
Mal
wie
auch
viel?
So. Ja, nicht um Welten.
Ja. Also da wird er jedenfalls nicht die fehlenden Prozentpunkte herkriegen. Also er muss ja eigentlich, aus dem Block, entweder muss er der PiS was abzwacken, was eher unwahrscheinlich ist, und dann gibt's noch das Lager der Rechtsradikalen, Menzen und Braun. Also die zusammen, haben wir ja gesagt, sind bei 21% ungefähr, und zusammen mit Nawrocki, also mit den Stimmen, die er eh schon hat, wäre er bei über 50%. Also wenn die alle zu Nawrocki gingen, dann hätte er das Ding in der Tasche.
Am Tag danach, ich habe hier sehr viel polnisches Radio gehört, habe ich einen Analysten auch gehört, der sagte, ja, aber Moment mal, Leute, Wähler sind jetzt keine Lego-Klötze, die man von dem einen zum anderen einfach verpflanzt. Da spielen nochmal ganz andere Faktoren rein. Und bei der ersten impulsiven, nenne ich sie mal, Rechnung, dachte man, okay, die Prozente von Menzen und Braun gehen dann an Nawrocki und dann hätte er die Mehrheit. Bei Braun ist es so, der ist so weit rechts, dass unwahrscheinlich ist, dass seine Wähler, die ja quasi damit so das System crashen wollen, automatisch zu Nawrocki rübergehen, weil der eben nicht radikal genug ist.
Grzegorz Braun hat auch am Wahlabend nicht unbedingt so geklungen, als würde er jetzt aufrufen wollen zur Unterstützung von anderen Kandidaten. Die ungeahnte Aktivität der breiten Feuerlöscherfront, die jetzt gemessen und gewogen wurde, denn das war der Sinn der heutigen Entscheidung, dieses Ablesen der Temperatur, das Temperaturmessen der polnischen Nation. Das ist ein Messen und Wiegen vor dem Kampf, den die breite Feuerlöscherfront mit Erfolg führen wird, wenn sie in die kommende Parlamentswahl geht. Die Feuerlöscherfront.
Er hat irgendwie so, diese Sprache ist schon interessant, die der benutzt, oder?
Wie gesagt, er spricht wie so ein Pfarrer.
Ja, ja.
Bonjour. Die Feuerlöscherfront, ne, wir hatten es gerade angesprochen, das ist dieses Meme, wo er sich selbst jetzt im Grunde dafür feiert, dass er den Hanukkah-Leuchter ausgelöscht hat.
Ganz anders allerdings Shimon Hovnya, der hat sich eine halbe Stunde nach den Exit-Polls hat er sich vor die Presse gestellt, genau, und hat das sehr deutlich gemacht, dass er seine Wählerschaft dazu auffordert, im zweiten Wahlgang für Rafał Trzaskowski zu stimmen. Wir müssen im zweiten Wahlgang Rafał Trzaskowski eine Chance geben. Wir müssen klar und deutlich sagen, Rafał, wir wollen dir diese Chance geben. Vor dir liegen 2 Wochen harter Arbeit, um zu zeigen, dass du Polen tatsächlich einen willst und nicht nur, dass die Bürgerplattform die Wahlen gewinnt.
Fand ich beeindruckend, weil vielleicht ist es jetzt überinterpretiert, aber ich glaube, dass Shimon Hovnya da seine Karriere beendet hat. Wir haben seine Geschichte ja mal erzählt. Er war Fernsehmoderator, hat dann eine Partei gegründet, Polen 2050, was ein Shimon Hovnya Wahlverein ist. Shimon Hovnya wollte Präsident werden als die große Alternative zu eben dem Duopol Peace K.O. Und das hat er einmal versucht und das hat er jetzt zum zweiten Mal versucht und er ist mit, weiß ich gar nicht mehr, 4, also auf jeden Fall unter 5% wirklich ziemlich abgeschmiert. Der ist jetzt noch Parlamentspräsident, das aber auch nur noch ein paar Monate. Und eigentlich ist für Hovnya ja klar, wenn er nicht noch irgendeinen Geheimplan hat, dass es das jetzt war. Dass er dann die Größe besitzt, da rauszugehen und zu sagen, es geht hier aber trotzdem darum, dass wir diese Wahl so hinkriegen müssen, dass diese Regierung weiter regieren kann und nicht durch die Peace einfach weiter blockiert wird, wie bisher von Andrzej Duda geschehen. Das hat mich überrascht. Ich hätte das nicht gedacht.
Dann ist es natürlich so, er hat ja nichts mehr zu verlieren dann. Dann kann er jetzt alles da reingeben. Aber das finde ich jetzt spannend.
Beziehungsweise will er natürlich nicht, dass die Regierung vorzeitig zerbricht. Und sollte Nawrocki Präsident werden, ist das Risiko zumindest höher, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt.
Ja, interessant fand ich, dass ihm das aber in der Nachbetrachtung wirklich auch negativ ausgelegt wurde. Also, dass er am Wahlabend selber hingegangen ist und direkt gesagt hat, okay, dann bin ich jetzt zwar raus, aber ich unterstütze Rafał Trzaskowski und meine Wählerinnen und Wähler sollen ihn auch mit unterstützen. Und das ohne irgendwelche Forderungen zu stellen, ohne noch etwas für die Wählerinnen und Wähler rauszuholen. Und das machen eben andere Kandidatinnen und Kandidaten anders. Also Magdalena Biejat ja zum Beispiel, die hat gesagt, Verhandlungen machen wir, wenn was für unsere Leute auch bei rausspringt. Ich treffe mich gern mit Rafał Trzaskowski und spreche mit ihm darüber, was für die Wähler der Linken wichtig ist. Denn ich habe nur eine Stimme und im zweiten Wahlgang ist es Rafał Trzaskowski besonders wichtig, linke Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass er sie ernst nimmt. Ich denke, jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich mit Karol Nawrocki keine Gemeinsamkeiten habe.
Magdalena Biejat, auch Teil der Regierung. Also mit Hovnya und Biejat haben wir eigentlich die anderen Regierungsparteien, wo man schon davon ausgehen kann, dass deren Unterstützung für Trzaskowski relativ wahrscheinlich ist.
Ja und nein. Also weil klar können ihre Wählerinnen und Wähler nichts mit Nawrocki anfangen, aber es gäbe auch immer noch die Option, dass sie sagen, nee, Trzaskowski vertritt uns irgendwie nicht, wir gehen gar nicht wählen.
Ich muss immer an Renata denken, die wir am Anfang gespielt haben. Die sagte, sie würde gerne mal für irgendetwas stimmen und nicht immer gegen irgendetwas. Und es läuft eben wieder darauf hinaus, dass jetzt Wahlkampf gemacht wird mit ich bin das geringere Übel.
Ja, absolut.
Wählt mich, ihr findet mich zwar scheiße, aber entschuldigt bitte, bedenkt doch mal, was jetzt passiert, wenn die andere Seite gewinnt, dann geht es nicht darum, Frauenrechte auszubauen, sondern zu verhindern, dass sie noch weiter abgebaut werden. Adrian Sandberg, der schon ein paar Mal erwähnte, ist so eine bisschen so eine linke Galionsfigur, der Potenzne Dunchik.
Der riesige Däne.
Ist in Dänemark geboren, deswegen wird er so genannt.
Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber an dem Wahlabend, als die Ergebnisse dann vorlagen und in die einzelnen Parteizentralen geschaltet wurden und sein Gesicht, der hat nicht mehr aufgehört zu grinsen. Der hat gegrinst und gegrinst. Das war unfassbar. Der Typ war, der hat sich einen Keks gefreut an diesem Abend.
Herr Sandberg denkt halt jetzt an die nächste Parlamentswahl. Davon spricht er ja auch die ganze Zeit. Davon jetzt hier in der Präsidentschaftswahl irgendjemand anders zu unterstützen, hält er erstmal nicht so viel. Ich muss Ihnen klar und deutlich sagen, damit es daran keine Zweifel gibt, die Wählerinnen und Wähler sind keine Trophäe, die ein Politiker an andere Politiker weiterreichen kann. Wähler sind intelligente Menschen, die ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Werte haben und dementsprechend abstimmen werden.
Bleiben noch die Wähler von Sławomir Mentzen. Und das ist wirklich interessant. Der hat sich heute, also heute ist Dienstag, vor die Presse gestellt, hatte das schon am Vortag angekündigt, dass er dann sozusagen sein Vorgehen bekannt machen will, ob er seinen Wählern rät, entweder Trzaskowski oder Nawrocki zu wählen. Aber er hat was ganz anderes gemacht und das fand ich ich muss sagen, ich fand es perfide. Er sagt ganz klar, seine Wähler seien keine Kartoffelsäcke, aber er will ihnen etwas bei der Entscheidung helfen.
Nochmal nur für den Hinterkopf, 14,81%.
Ja.
Das könnte halt die wahlentscheidende Gruppe sein.
Daher mein Vorschlag, meine zwei Gegenkandidaten, die in den zweiten Wahlgang gekommen sind, zum Gespräch auf meinen YouTube-Kanal einzuladen. Meine Wähler bekommen ihr Wissen über die Welt zum großen Teil aus den sozialen Medien, nicht aus dem Fernsehen. Während des Gesprächs bei mir bei YouTube habe ich vor, selbstverständlich, wenn beide Kandidaten einverstanden sind, ihnen eine Erklärung zur Unterschrift vorzulegen. Eine Erklärung mit Themen, die für meine Wähler wichtig sind. Der will die einladen auf sein Terrain, da wo er die Kontrolle hat. Und dann will der denen was zum Unterschreiben vorlegen. Also wie so eine Art Vertrag, wo Punkte aufgelistet sind, 8 Punkte, glaube ich, die sozusagen beide unterschreiben müssen, dass sie das als Präsident umsetzen oder sich daran halten und entweder unterschreiben es, dann wahrscheinlich würde er sagen, okay, ihr könnt ihn wählen, habt ihr ja gesehen, der hat das jetzt unterschrieben, oder eben nicht. Und ich meine, was ist das für eine Situation? Das ist doch irre. Das ist wirklich perfide und gleichzeitig irgendwie, glaube ich, wahlkampftechnisch genial.
Also das ist das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, als ich das gesehen habe. Ich dachte, wie brillant ist das? Der stellt sich da ja quasi als Königsmacher hin. Er stellt sich da hin, holt die in seinen YouTube-Kanal und er geriert sich ja auch die ganze Zeit so, indem er sagt, ich werde nicht Präsident, aber ich kann trotzdem was für euch, meine lieben Wähler, tun.
Ich habe trotzdem meinen Einfluss hier.
Ich habe die Macht und also ich fand es brillant aus eben politischer Sicht.
Absolut.
Im Hinterkopf habend, dass, Martha, dir habe ich es vorhin gezeigt, dass Manson Fotos veröffentlicht, nicht KI generiert, sondern Fotos von sich selbst mit irgendwie Whisky oder so, irgendeinem Glas mit irgendeiner Flüssigkeit drin.
Zigarre.
Und wie er so eine Zigarre anzündet und dazu steht dann die Stimmung, in der wir uns seit Sonntag befinden.
Oh, krass.
Dem geht's richtig gut.
Der Vibe.
Wollen wir mal kurz vorlesen, was er da in dieses Papier, in diesen Vertrag schreiben will?
Die 8 Punkte.
Ja. Also, die beiden Kandidaten sollen Folgendes unterschreiben. Ich werde kein Gesetz unterzeichnen, das Steuern erhöht, Bargeldumlauf einschränkt oder den Zloty schwächt, polnische Soldaten in die Ukraine schickt, NATO-Beitritt der Ukraine ratifiziert, Zugang zu Waffen einschränkt, Kompetenzen an die EU überträgt und neue EU-Verträge ratifiziert, die Polens Rolle und Einfluss schwächt.
In anderen Worten, ich bin zwar gewählt worden, werde aber das Parteiprogramm meines unterlegenen Konkurrenten von der Konföderatia umsetzen. Mit dem Sorte fand ich interessant, das ist halt de facto einfach die Aussage, wir wollen keinen Euro in Polen. Bei den neuen EU-Verträgen, da geht es natürlich um das europäische Einstimmigkeitsprinzip.
Was ich bei diesen Forderungen auch noch ich will nicht schon wieder brillant sagen, aber zumindest einen interessanten Moment finde.
Martha, bist du eigentlich wahlberechtigt?
Nein, also was ich da wirklich interessant finde, ist, wie er auch da auftritt, weil er die ganze Zeit sagt, ich lasse mich auch von Argumenten überzeugen. Also er stellt sich nach außen hin dar, als würde es ihm wirklich um die Sache gehen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Trzaskowski käme und sehr, sehr gute Argumente hätte gegen einen dieser Punkte, würde er sich darauf einlassen.
Das klingt erstmal gut, ne?
Ja.
Wenn man bedenkt, wofür der steht, was er sagt bei seinen Kanälen und wenn er auf der Bühne steht und was er eigentlich mit diesem Gewand der bunten Verpackung des Rationalen, des Normalen, des endlich richtigen Leute, die nachdenken, da verkauft, sind das natürlich absolut radikale Positionen. Ich meine, Manson steht dafür, im Grunde den kompletten Sozialstaat einzustampfen, so wenig wie möglich Steuern zu zahlen, Polen nur für Polen, eben keine Europäische Union, keine Minderheiten, egal ob religiös oder sexuell oder was überhaupt für Minderheiten.
Jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe nicht davon aus, dass einer der beiden Kandidaten darauf eingehen wird und überhaupt
Nawrocki hat schon zugesagt.
Per Ex.
Oh mein Gott.
Ja, ohne überhaupt nur die Bedingungen auszuhandeln. Hm. Aber zum Beispiel, wenn jetzt Trzaskowski, weil das war dann auch in der Pressekonferenz ja die Frage, was ist denn, wenn Trzaskowski nicht zusagt? Da sagt Manson auch, ja, dann gibt es halt nur ein Gespräch mit Nawrocki und dann können sich meine Wählerinnen und Wähler ja selber denken. Ne? Also das ist schon eine Falle in der
Hinsicht. Absolut, das ist total die Falle. Also Trzaskowski kann nichts gewinnen.
Nee,
der kann nichts gewinnen, wenn er dahin geht.
Wir haben ja schon ein paar Mal den Warschauer Politologen Wojciech Rafałowski zitiert. Er hat zum Beispiel gesagt, dass bei der Wählerschaft Mansons durchaus Potenzial für Trzaskowski wäre. Weil
gerade die, die wegen des libertären Ansatzes, also die Wirtschaftslibertären, die könnten vielleicht noch was von Trzaskowski sich erwarten.
Die oder auch überhaupt die junge Zielgruppe, die sich in diesem Wahlkampf so überhaupt nicht wiedergefunden hat. Da sagte Rafałowski auch, also der Politologe, dass die auch durchaus flexibel seien.
Trzaskowski, wenn er da jetzt hingehen sollte, gewinnt nicht so richtig was, wenn er jetzt Manson angreift und klar macht, also dein Plan, keine Steuern und wir wären alle reich, das ist ja irgendwie Quatsch. Sondern eigentlich muss er Manson als Vehikel benutzen, um an diese junge Wählerschaft ranzukommen und zu sagen, ihr müsst nicht die Nazis wählen, um hier eure Inhalte zu realisieren. Aber es stimmt schon natürlich, was ihr sagt, dass das jetzt einfach eine absolute Defensivposition ist. Weil die Klage, dass abgesehen von Manson keiner der Kandidaten sich um Jugendthemen kümmert, um die hohe Suizidrate bei jungen Menschen, um die geringe Betreuung durch Schulpsychologen zum Beispiel, um die Schwierigkeit, Wohnung zu finden für Menschen, die jung sind, die noch nicht viel Geld zur Seite legen konnten. Jetzt in der zweiten Runde dann zu dem Rechtsradikalen auf seinen YouTube-Kanal zu gehen und zu sagen, ich habe die Jugendthemen entdeckt. Eben. Wer soll ihm das glauben?
Und da wären wir wieder bei dem Fähnchen im Winde.
Ja. Also es sieht ja alles danach aus, als könnte tatsächlich Sławomir Mensen am Ende derjenige sein, der, wenn nicht den Entscheidenden, doch zumindest einen Einfluss darauf haben wird, wer der nächste Präsident wird. Und davon hängt ja auch das Schicksal der Regierung von Donald Tusk ab. Denn ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sollte Karol Nawrocki diese Stichwahl gewinnen, er nicht nur den Kurs von Andrzej Duda weiterführen wird, was schon schwierig genug wäre, sondern ich glaube, er wird nochmal so ein Duda hoch drei werden. Also ich glaube, weil auch für die Peace ja, also die müssen das ja nutzen, um für die nächste Parlamentswahl sich schon mal ins Rennen zu bringen. Und ich glaube, sie hätten auch ein großes Interesse daran, diese Regierung so zu torpedieren, dass da gar nichts mehr geht. Das könnte der Todesstoß sein für Tusk und damit für sein gesamtes proeuropäisches, rechtsstaatliches Projekt. Ich glaube wirklich, dass das eine entscheidende Wahl.
Es würde auf jeden Fall die Chancen der Peace auf eine Rückkehr zur Macht bei der nächsten Parlamentswahl signifikant erhöhen. Die große Frage im Hintergrund für diesen Podcast, all die Folgen, die wir jetzt gemacht haben, ist ja eigentlich, kann es ein Land schaffen, nach 8 Jahren Durchregierens mit absoluter Mehrheit von einer rechtspopulistischen Partei, sich davon zu lösen, das zu überwinden? Kann man Rechtspopulismus abwählen? Und ich glaube, was wir gerade sehen, ist zumindest eine vorläufige Antwort, die noch kein finales, aber doch eine Form von Nein ist. Jarosław Kaczynski hat diese Runde gewonnen. Der ist immer noch da. Sie haben es geschafft, auch aus der Opposition heraus so viel Macht auszuüben, mit ihrem Präsidenten, ihrem Verfassungsgericht, ihren Leuten auch in Teilen der Staatsanwaltschaft, ihrem Fernsehsender TV Republika, der die Leute in eine komplett eigene Welt entführt. Obwohl sie abgewählt wurden, diesen Kandidaten jetzt, diesen von Skandalen verfolgten, wirklich schwachen Kandidaten mit krassen Erfolgsaussichten in die Stichwahl zu bringen und sich selbst im Grunde den Weg zurück an die Macht zumindest vorzubereiten. Wir werden sehen, was in der zweiten Runde passiert.
Und inzwischen wissen wir, auch Trzaskowski geht auf Mansons Angebot ein und wird sich mit ihm auf seinem YouTube-Kanal treffen. Die Stichwahl am 1. Juni für die Präsidentschaft wird verdammt spannend werden, denn alles sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, in das Rafał Trzaskowski, der Kandidat von Donald Tusks Bürgerkoalition, schwächer reingehen dürfte.
Für beide Kandidaten heißt es jetzt, jede freie Sekunde für den Wahlkampf nutzen, Wähler mobilisieren, Fehler vermeiden. Alles, was jetzt passiert, könnte am Ende die Wahl entscheiden.
Die große Frage ist, wem die Wähler der restlichen 11 Kandidaten in der Stichwahl ihre Stimmen geben werden. Und dabei spielt der ultrarechte libertäre Sławomir Mensen eine entscheidende Rolle. Er könnte mit einer Wahlempfehlung womöglich zum Königsmacher werden. Fast 15% der Polinnen und Polen, vor allem junge Leute, hatten für ihn gestimmt.
Der Druck auf beide Kandidaten dürfte immens sein. An Trzaskowskis Sieg hängt auch die Handlungsfähigkeit und der Fortbestand der Regierung von Donald Tusk. An den Sieg von Karol Nawrocki knüpft die Peace ihre Chance, bei der nächsten Parlamentswahl wieder die Regierung zu übernehmen.
Der Wahlkampf in der kurzen noch verbleibenden Zeit bis zur Stichwahl dürfte noch härter und noch schmutziger werden, als er bisher schon war.
In der nächsten Folge in Polen in 2 Wochen werden wir dann schon wissen, wer Polens nächster Präsident sein wird. Und dann hören wir uns hier hoffentlich auch wieder mit Analysen und Einordnungen dazu, wie es jetzt mit dem Land weitergeht.
Wir sind ja auch immer mal zu Gast in anderen Podcasts. Diesmal war Martin beim Podcast der Tagesschau 11KM. Und auch da geht's um die Präsidentschaftswahl in Polen. Hört doch mal rein, falls ihr das nicht schon längst getan habt. 11KM gibt's genau wie in Polen in der ARD Audiothek und auf allen anderen großen Podcast-Plattformen.
Und wir freuen uns auf euch in 2 Wochen. Bis dahin, do svischenja.
Tschüssikowski.